Und jetzt?
Jetzt podcasten wir. Okay, also beginnen wir doch damit, die Charts zu verkünden der letzten beiden Filme, muss man ja sagen, weil Folgen waren es ja nicht, da waren ja viele Folgen dazwischen, die wir bewertet haben. Das war einmal We Need to Talk About Kevin, der ist auf Platz 28 gelandet und damit im oberen Mittelfeld unserer Charts. Und Die Geister, die ich rief, landete auf Platz 53 und damit im untersten Fünftel der Charts. Dann darf ich verkünden, dass ich woanders war. Ich habe im Dezember mit dem Christian im November haben wir es aufgenommen. Ich glaube, es ist Anfang Dezember bei ihm erschienen, in dem Second Unit, den Film Fantastic Beasts and Where to Find Them besprochen, also das Harry Potter Spin-off. Und jetzt im Januar haben wir mit der richtigen Harry Potter-Reihe weitergemacht, den vierten Film besprochen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Folge in der Second Unit noch nicht veröffentlicht, aber es dürfte jetzt bald soweit sein. Außerdem haben wir jede Menge Feedback bekommen. Es war ja jetzt einfach faktisch fast 2 Monate, seit ich das letzte Mal Feedback verlesen habe. Deswegen habe ich hier mal ein paar, nicht alle, sondern ein bisschen was zusammengetragen. Der Arne, unser geschätzter Freund und Mitpodcaster, sagt, dass es ihm bei Big Lebowski genau wie dir geht, Paula. Nämlich jedes Mal, wenn er ihn anguckt, fällt ihm wieder auf, wie gut der Film ist. Und jedes Mal ist er noch ein Stückchen besser und es ist seine Lieblingskomödie. Und zum Thema Humor allgemein findet er, dass man man müsste sich irgendwie nochmal, also ihm persönlich würde würden besonders Absurdität und Überzeichnungen als komisch erscheinen. Und man müsste auch nochmal das Thema Timing mit einbringen, so eine Humorbesprechung, weil das sei ganz wichtig. Da stimme ich zu, müsste man sich nochmal Gedanken drüber machen. Dass Witze ein gutes Timing haben. Gibt's auch gerade, verlinke ich natürlich auch wieder sehr gerne, eine schöne Folge vom Nerdwriter, wie er zeigt, wie Louis C.K. einen Witz erzählt. Das ist sehr interessant, weil ist ja Stand-Up-Comedy und er versucht es natürlich so total natürlich rüberzubringen, als würde er jetzt gerade irgendwie eine Anekdote erzählen, die ihm gerade so in den Sinn kommt. Aber in Wirklichkeit ist halt da wirklich jeder einzelne Beat sitzt genau und er weiß genau, wann er welche Pause macht und so. Und das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Analyse. Der Dennis Nice hat sich gemeldet zur Folge von der Cinecouch zum Jahr 1988 und sagte, im Jahr 1988 darf der Film Midnight Run von Martin Brest nicht unerwähnt bleiben. Nämlich einer seiner Lieblingsfilme, in den Hauptrollen Robert De Niro und Charles Grodin.
Charles wer?
Den kenne ich auch nicht. Charles Grodin. Grodin, keine Ahnung. Wie gesagt, den legt er uns quasi ans Herz. Der Max von der Wiederaufführung wiederum war sehr traurig über die Folge zu Bill Murray vom E&U-Gespräch. Ich fand die Folge ja sehr schön, irgendwo erwähnten sie, dass Ghostbusters doch ziemlich trashig sei, genau wie die Goonies, und das hat den Max von der Wiederaufführung traurig gemacht, diese Aussage.
Also, okay.
Weil er die Filme mag halt.
Ja, aber Trash ist ja nicht unbedingt gleich, also nicht
ich glaube, man
kein unbedingtes Negativkriterium.
Ja, aber da könnte man jetzt wahrscheinlich lange streiten, ob das Trash ist, weil das waren ja zu ihrer Zeit Blockbuster, hochwertige Inszenierungen. Und ich glaube, da würde man, wie gesagt, da scheinen verschiedene Definitionen von Trash jetzt aufeinander zu stoßen. Und so weiter und so fort. Dann hat sich der Markus zu unserer Predator-Folge gemeldet. Der war gar nicht einverstanden mit unserer Kritik an der Hypermännlichkeit, nämlich seiner Lesart nach nimmt Predator gerade die aufs Korn. Er stimmt da überein, dass so diese Anfangsszene, die voll und ganz wiedergibt mit diesem Rebellencamp, was gestört wird. Und dann, ich zitiere, würde der Film so weitergehen, hättet ihr absolut recht. Mit dem Abzug aus dem Rebellencamp verlässt Predator aber die Klischeepfade und beginnt sein eigentliches Projekt, die Verhandlung des Männlichkeitsideals im US-amerikanischen Actionkino der 80er. Der Film braucht diese lange, klischeetriefende Exposition, um aufzubauen, was er in der letzten Stunde komplett vernichtet, nämlich das Bild des Testosteronbolzens, der mit dem MG in der linken und der Granaten in der rechten und der Zigarre im Mundwinkel alles wegbläst. Ist eine spannende Lesart, müsste ich den Film nochmal gucken, mir ein bisschen Gedanken drüber machen, ob ich dem wirklich zustimmen würde.
Mir fehlt noch gerade das Wie.
Wodurch? Das habe ich jetzt weggelassen, habe mir da nicht notiert, aber geht er einfach auf www.spätfilm.de, sucht da gibt es oben im Menü einen Link zum Archiv, da sucht euch die Folge von Predator an, raus, klickt sie an und lest dann den kompletten Kommentar von Markus. Ich habe nämlich auch leider genau den falschen Teil rauskopiert, Das fällt mir nämlich jetzt auch auf. Sorry. Nee, er hatte da gute Argumente. Wie gesagt, ich bin mir ganz sicher, ob ich denen allen zustimme, aber McTiernan ist ein Regisseur, dem ich das durchaus zutraue sollen. Also hat er ja spätestens mit Last Action Hero, nicht? Diesen lustigen Arnie-Film, Kino, was ist Kino, was ist Realität? Da haben wir ja schon drüber gesprochen, wie er da immer wieder doppelte Böden wegzieht. Die Katrin hat sich gemeldet zur Folge Die Hard. Und sie war da auch nicht einverstanden mit der Geschichte, dass wie heißt er hier? Hans Gruber, unser Lieblingsbösewicht, genau. Ja, ach Mann.
Krüger?
Nein, der Schauspieler.
Ach so, Snape.
Nee, so heißt er nicht.
Alan Rickman,
genau. Und da hatten wir ja die Geschichte erzählt, dass der am Ende vom Stuntman zu früh fallen gelassen wurde, damit dieser Schockmoment in seinem Gesicht zu sehen ist. Dem widerspricht sie.
Was?
Rickman wurde sehr genau darauf vorbereitet, um richtig im Luftkissen zu landen und sich bei diesem über 20 Meter tiefen Fall nicht den Hals zu brechen. Er trug einen Haltegurt und eine Verriegelung, die sich selbst lösen musste. Es gibt ein schönes Interview zu diesem Thema auf YouTube. Ich sehe nicht ganz, wie diese Argumente, warum das ein Widerspruch mit unserem ist. Es kann ja trotzdem sein, dass er gut darauf vorbereitet wurde, diesen Fall etliche Mal gemacht hat, aber trotzdem, als dann die Szene gedreht wurde, eben schon auf zwei losgelassen wurde. Und er trotzdem entsprechend in dem Haltgurt hing und alles. Und er sich einfach nur erschreckt hat.
Der Widerspruch wäre, dass dadurch das Risiko einer Verletzung natürlich größer ist dann. Und wenn das so gefährlich ist, dann würde man so ein Risiko vielleicht so gering wie möglich halten.
Gut, sie hat leider dieses Interview nicht verlinkt, sonst hätte man da nochmal nachhören können, was Alan Rickman dazu sagt. Dann viele Rückmeldungen auf Twitter, wovon nur eine hier exemplarisch, nämlich die von Fräulein Felicis. Schöne Grüße an dieser Stelle. Sie schreibt, ich bin verliebt in einen Podcast, einen Filmpodcast. Wer hätte es gedacht, kleiner Drei, aber ernsthaft, hört den Spätfilm. Das ist natürlich ein unglaublich dickes Lob. Vielen Dank. Und zwei iTunes-Rezensionen haben wir bekommen.
Jawohl. Zwei Weihnachtsgeschenke.
Genau. Eins schon zu Nikolaus. Und zwar von Politik und Liebe, wenn es mal richtig deep und meta sein soll und ich meine Hirnwindungen mal richtig verdrehen lassen will, dann höre ich den Spätfilm-Podcast. Ich mag es. Ausrufezeichen. Vielen Dank. Und Frankie Miriam schreibt, wieso bin ich nicht schon früher auf diesen Podcast gestoßen? So viel vergebliche Liebesmühe mit anderen Podcasts, die Filme analysieren oder es versuchen. Aber nun endlich danke an Paula und Daniel für viele interessante Stunden. Kleiner 3. Menschenskinder.
So viele Herzen. Ich bin ganz verlegen.
Ja, es ist super. Und wenn ihr auch hier in unseren in unserer Jahres hier in unserem Feedback-Blog genannt werden wollt, dann könnt ihr uns ja auch mal eine iTunes-Rezension hinterlassen und dann lesen wir die auch vor. In unserem Blog könnt ihr euch genauso melden. Machen wir weiter im Programm. Denn wir müssen ja, das ist die erste Folge des Jahres, traditionell blicken wir dann aufs letzte Jahr zurück und aufs nächste Jahr voraus. Wir hatten gute Vorsätze letztes Jahr.
Ja.
Beziehungsweise ich, du bist ja immer so vorsatzfrei.
Das stimmt.
Und zwar wollte ich eine Regisseurreihe starten. Genau das haben wir gemacht mit der Tarantino-Reihe. Wir wollten eine große Show machen, die das Weihnachtsspecial von 2015 toppt. Also da haben wir einerseits diese Pulp Fiction-Folge im Sommer gehabt mit unseren ganzen Podcast-Freunden zusammen. Und dann jetzt nochmal den Adventskalender. Ich denke, da ist der Vorsatz auch erfüllt worden, wa?
Ja.
Wir haben Nausicaa als Hörerinnenwunsch besprochen und wir hatten weitere Gästinnen im Podcast. Das waren auch gute Vorsätze. Haben wir alles erfüllt. War ein erfolgreiches Podcast, ja, oder?
Ja, absolut. Absolut.
Und dann hatte ich zwischen den Jahren noch unsere Hörerinnen und Hörer aufgefordert, abzustimmen, was denn von allen Filmen, die wir besprochen haben, ihrer Meinung nach die 10 besten waren. Auf Platz 10 landete das Stoker. Den habe ich allein im Horror-Oktober besprochen. Kombination aus Horrorfilm und Coming of Age von Park Chan-wook, glaube ich, heißt er, der Regisseur von Oldboy. Ja, der hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Sehr schöner audiovisueller Stil. Auf Platz 9 landet Whiplash. Den haben wir ja besonders in unser Herz geschlossen, nicht wahr?
Was?
Ich möchte, dass du jetzt ein paar Worte dazu sagst.
Ach so, zu Whiplash?
Ja.
Ach du Schande. Haben wir den in unser Herz geschlossen? Ja, überhaupt gar nicht. Mit dem hätten wir gerne abgeschlossen, aber irgendwie taucht er immer wieder auf. Wie so ein Running Gag, aber ganz schön boshaft. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Eigentlich war es ein guter Film, wenn dieser Lehrer nicht so fies gewesen wäre.
Ja, und wenn der Film sich nicht auf die Seite des Lehrers geschlagen hätte. Also, das Drama in dem Film funktioniert ganz super, nur die Moral des Films ist halt eine ganz schreckliche. Auf Platz 8, Reservoir Dogs. Ja, da haben wir beide geschwärmt und Matthias noch obendrein. Also Spitzenfilm, zu Recht dort. Auf Platz 7, The Thing, den hatte ich im letzten Falloperary kurz angesprochen mit Arne und Dennis vom Lichtspielcast. Und dann hatten wir ganz lange drüber gesprochen im Enough Talk. Ja, Horrorfilm-Klassiker aus den 80er Jahren. Sehr, sehr geiles Ding. Platz 6, auch wieder ein Film,
sehr, sehr geiles Ding.
Ja. Am Platz 6 ein Film, den wir angefangen haben, zusammen zu gucken, und dann hast du gesagt, so, nee, das ist dir zu eklig, das kannst du nicht sehen, nämlich Mad Max Fury Road.
Oh, den hast du auch besprochen.
Ja, auch im Horror-Oktober. Dann allein, ich war begeistert, wie die Mehrzahl da draußen. Es ist ein verdammt dicker, cooler Film. Platz 5, auch den habe ich allein besprochen, aber gleich kommen wieder unsere gemeinsamen Filme. Rosemary's Baby, der ja, Horrorfilm-Klassiker von
Stephen King?
Nee, Quatsch. Nein.
Hat er nicht das Buch dazu geschrieben?
Nein.
Hä?
Nein.
Komisch, ich habe da Mann, so ein Cover vor.
Meinen Namen, wie heißt er? Ja. Siri, von wem ist Rosemary's Baby?
Von Rosemary's Baby ist von Sir Privat.
Also, das ist wahrscheinlich dann das, der Roman. Von wem ist der Film Rosemary's Baby?
Ich weiß leider nicht, von wem der Film Marie's Baby ist.
Ja, ich habe ja auch nach Rosemary's Baby gefragt, du.
Ich weiß, von wem Marias Baby ist.
Roman Polanski, so, jetzt bin ich selbst drauf gekommen.
Sag's doch gleich.
von Roman Polanski. Super geiler Film, sehr problematischer Charakter, dieser Roman Polanski. Aber wo wir bei problematischen Charakteren sind, kommen wir heute auch zu einem. Was sagst du denn zum Platz 4 der Zuhörerinnen und Hörer, die unsere Platz 1 ist, nämlich das Fenster zum Hof?
Das ist total ungerechtfertigt, dass er nur auf Platz 4 ist, sage ich da.
Ja, ist doch trotzdem.
Nee, aber das ist Platz. Auch ein super Film. Kann man auch immer wieder angucken. Können wir auch jedes Jahr anschauen. Hatte ich gar kein Problem mit. Gruselig, spannend. Toll gefilmt.
Spitze. Ja. Platz 3 landete Her. Haben wir 3 Folgen zugemacht. Deswegen ist nur gerechtfertigt, dass er auf Platz 3 landet. Erste Folge bei uns, zweite Folge in der Second Unit und dritte Folge im Enough Talk. Mhm. Sehr cooler Film. Hatten wir sehr viel Spaß. Mhm. Hast du nicht irgendwann gesagt, der dich am meisten beschäftigt hat dieses Jahr oder so?
Ja, aber das liegt vielleicht auch mit diesen 3 Aufnahmen. Liegt an den 3 Aufnahmen. Weil irgendwie wurde mir mal so bewusst, dass ich den Film gar nicht so toll fand, sondern ich glaube, ich fand das Projekt in erster Linie cool. Mhm. Und also ja, tatsächlich auch die Gespräche, die wir darüber geführt haben.
Also ich mag auch den Film. Das hat mich
sehr begeistert.
Mhm. Auf Platz 2 dann unser großes Halloween-Special Alien. Ja, ich glaube, der hat dich gefangen genommen. Wir haben nämlich jetzt schon Teil 2 und 3 der Alien-Reihe hinterhergeschoben.
Ja, und privat. Ich habe neulich erfahren, es gibt sogar noch Teil 4. Yay!
Und es gibt die Spin-Offs, Alien vs. Predator 1 und 2. Wir haben ja jetzt auch beide Predator-Filme geguckt. Der Vollständigkeit halber müssten wir die ja auch noch gucken.
Aber du hast gesagt, die wären nix.
Die sind super scheiße, aber ich meine, der Vollständigkeit halber. Und dann gibt es das Prequel Prometheus. Und zu guter Letzt kommt ja dann dieses Jahr auch noch das Sequel zum Prequel Alien Covenant raus. Also da haben wir noch so einiges zu entdecken. Ja, und auf Platz 1 aller Filme, die wir besprochen haben, jedenfalls nach Ansicht unserer Zuhörerinnen und Hörer, landet dann, was glaubst du?
Das ist jetzt peinlich, Daniel.
Wieso?
Ich habe jegliches Zeitgefühl vergessen, was wir letztes Jahr besprochen haben.
Wir haben ihn heute schon erwähnt. Ach nee, GEMA will nicht, dass ich jetzt diese Melodie summe.
Ein Film von Quentin Tarantino?
Ja.
Reservoir Dogs?
Nee, den haben wir ja schon erwähnt, weil er hier auf Platz 8 dieser Charts gelandet ist.
Ach so, Entschuldigung. Dann war es The Hateful Eight.
Nee, den haben wir nicht besprochen. Das hätte dir klar sein sollen.
Ich sag doch, ich habe
Pulp Fiction haben wir besprochen. Und der war der beste Film, den wir letztes Jahr besprochen haben. So sehen es unsere Zuhörer.
Oh, guck mal, die Spinne, die war vorhin noch hier unten.
Das können die Leute, die uns zuhören, nicht sehen.
Ich sag dir auch, guck mal und nicht guckt mal.
Ja, schon, aber dann ist es ja jetzt überhaupt, passt ja überhaupt nicht zum Thema. Zum Thema passt hingegen, hast du denn gute Vorsätze fürs nächste Jahr?
Fürs dieses
also,
Jahr?
Also ja, 2017, fürs jetzt kommende Jahr, das ja. Jetzt laufende.
Also 2?
Oh, ja?
2, aber einer wird dir nicht gefallen.
Oh Gott.
Deswegen sage ich jetzt ja, damit du es noch rausschneiden kannst.
Nee, sag mal 2. Ja?
Also der erste ist, tut mir echt leid, soll auch überhaupt nicht sexistisch sein, aber ich habe gemerkt, dass es mir echt viel Spaß macht, mit Gästinnen zu sprechen. Also ich finde, wir sollten öfter zusammen mit einer Frau einen Podcast machen.
Warum ist das sexistisch?
Naja, wenn ich jetzt sage, ich möchte keine Männer mehr, ist
es
schon
sexistisch. Nee, so ist es ja nicht, aber wir haben irgendwie jetzt 90% Männergäste gehabt.
Ja, ich sage, ich mag lieber mit einer Frau reden.
Nee, aber das
impliziert ja, dass ich nicht gerne mit einem Mann rede. Find, das stimmt ja auch nicht.
Ja, das stimmt nicht. Nein, ich finde es gar nicht so, weil es ist ja so, dass es in dieser die Film-Podcast-Szene halt sehr männlich dominiert ist und dann sind ja weibliche Perspektiven was Feines. Ja, schön. Ja,
also das ist mir wirklich ein Anliegen, weil, ja. Dann das, jetzt muss ich hier nochmal einen Punkt finden, damit du das besser schneiden kannst.
Wieso? Jetzt kommt das, was ich nicht mag,
oder? Was du nicht so magst, wahrscheinlich, ist, dass ich gerne mich ein bisschen zurücktreten würde, weniger Aufnahmen machen würde.
Ach so, nee, das stimmt.
Und ja, weil, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es niemand mitbekommen hat, aber ich war teilweise letztes Jahr bei den Aufnahmen sehr, sehr müde. Und darunter hat dann erstens wahrscheinlich die Gesprächsqualität oder die Qualität meiner Beiträge gelitten und zweitens auch meine Freude an der Aufnahme. Und das würde ich gerne ändern, weil es halt einfach ein Hobby für mich sein soll und keine Pflicht.
Aber das hängt ja eher mit unseren Lebensumständen jetzt
zusammen. Ja, aber es ist dann halt so. Und dann würde ich gerne einfach, außer wenn wir natürlich Termine mit Gästen haben und Gästinnen, würde ich ja dann gerne auch so ein bisschen einfach mehr nach meiner Fitness entscheiden. Und deswegen hat weniger, aber dafür bessere Folgen machen.
Schön. Also sehe ich gar nicht ein, warum ich das hier irgendwie rausschneiden soll oder warum ich das stören sollte. Ich habe nämlich auch eher so Konsolidierung.
So ein Fremdwort, das ich nicht kenne.
Ja doch, Konsolidierung. Ja, Konsolidierung. Weißt du doch, oder?
Ja, weiß nicht, was du meinst. Ich kenne das Wort.
Siri, was bedeutet Konsolidierung?
Okay, ich habe das hier gefunden.
Konsolidierung ist im Finanzwesen die Umwandlung kurzfristiger Schulden in langfristige. Genau das habe ich nicht gemeint, sondern ich meinte eher, also so das letzte Jahr war irgendwie geprägt von so ganz viel raushauen. Das hing irgendwie damit zusammen, auch dass ja irgendwie so stockend losging, dadurch unser Interface kaputt war, haben wir ja überhaupt erst im Februar angefangen zu podcasten.
So fast wie dieses Jahr.
Ja, aber anders halt, weil dieses Jahr haben wir halt viel geplant und hatten ja auch im Dezember so viel gemacht, dass wir uns mal eine Pause gegönnt haben, etc. pp. Und deswegen, also dann halt so Sachen wie der Fallobrary und der Oktober, wo ich halt einfach auch jede Menge Folgen rausgehauen habe und dann der Adventskalender als die Krönung von all dem. Und das möchte ich auch so gerne ein bisschen zurückfahren. Und entsprechend sind meine Vorsätze in erster Linie dadurch geprägt, dass ich Sachen fortführen will, die wir in der Vergangenheit etabliert haben. Also was halt jetzt letztes Jahr so zum Beispiel gelitten haben, waren unsere Hitchcock-Besprechungen. Dadurch, dass ich halt jeweils 13 Folgen im Fallopery als auch im Oktober gemacht habe. Ich möchte beide Monate wieder abdecken, aber ich werde dann nur 10 Folgen machen und damit haben wir dann nämlich genau quasi einen 10er-Block übersprungen und der Hitchcock
nicht
kommt
9 machen?
Ganz nee. Mhm. Naja, dann möchte ich wieder ein Halloween-Special machen und ein Weihnachts-Special, aber nicht so groß wie jetzt der Kalender, sondern auch wieder ein bisschen kleiner, also einfach nur wieder ein Horrorfilm zu Halloween und ein Weihnachtsfilm zu Weihnachten. Die Regisseurin-Reihe soll fortgesetzt werden, die Tarantino-Reihe natürlich, Filme aus Paulas Kindheit soll fortgesetzt werden und damit beginnen wir ja schon heute. Und
endlich mal ein guter Film aus meiner Kindheit, ne?
Ja.
Aber oh, wir wollen nicht zu viel verraten.
Genau, Fallopery wird dann schon demnächst auch, dann geht es darum, 10 Lieblingsfilme meiner Follower auf Letterboxd zu besprechen. Mal werde ich alleine sprechen, mal hoffentlich mit Paula. Da ist schon der ein oder andere Film dabei, den Paula sicherlich auch gerne sehen möchte. Und
stimmt.
Obendrein habe ich mir auch schon wieder Gäste eingeladen. Böse wie ich bin, sind es keine Frauen, Paula. Sorry. Aber hier die Lena zum Beispiel hatte ja gesagt, sie möchte gerne wiederkommen.
Ah ja, siehst du.
Und mit der haben wir auch schon so Pläne im Hintergrund geschmiedet, worüber denn man mal sprechen könnte.
Ja? Lord Lebanon hier. Hallo. Hallo. Hier spricht Lord Lebanon. Aber so melden Sie sich doch zum Donnerwetter. Hallo, was ist denn? Hier spricht Lord Lebanon.
Bitte bleibt am Apparat. Ich verbinde.
Hallo. Hier spricht Edgar Wallace.
Ja, worüber wir heute sprechen, das sagst du uns jetzt.
Über einen Film aus meiner Kindheit. Nein, der ist gar nicht aus meiner Kindheit, der ist, glaube ich, ein bisschen älter schon, ne?
Oh ja.
Und zwar sprechen wir über einen Edgar Wallace-Film.
Aus dem Jahr 1963 übrigens.
Ja, das ist älter als ich, ja, so viel möchte ich mal verraten. ja, und zwar soll der stellvertretend sein für irgendeinen Edgar Wallace-Film, den ich mal gesehen habe. Wir haben uns jetzt das indische Halstuch angeschaut.
Nur das indische Tuch.
Das indische Tuch, okay.
Paula hatte mal von das gesprenkelte Halstuch gesprochen, aber der Film heißt das indische Tuch.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie so eine Vermischung von Titeln, weil es gibt so eine Sherlock Holmes Folge oder Geschichte, die heißt das gesprenkelte Band.
Aha, ja.
Das Verrückte daran ist, dass ich Sherlock Holmes irgendwie nie im Fernsehen, also jetzt dieser ganz neuen Folge da, der ganzen neuen Serie habe ich Sherlock Holmes halt nie im Fernsehen gesehen, sondern habe ich gelesen. Egal. So, also ich kann auch schon mal verraten, dass das indische Tuch kein Film ist, den ich als Kind schon gesehen habe.
Interessant.
Der wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu gruselig gewesen. Andererseits habe ich den Film doch schon 100-mal gesehen.
Den Film, den wir jetzt gesehen haben?
Nee, nicht den. Aha. Aber die ganze Geschichte einfach.
Aha.
Dieser Aufbau von plötzlich sind viele Fremde oder verschiedene Leute auf einem Raum von dem Rest der Welt abgeschnitten und es passieren Morde und sie müssen rausfinden, wer es ist.
Ja, zum Beispiel Carpenter's The Thing.
Den habe ich ja nicht gesehen.
Aber das ist auch genau das.
Aber Thema. Das ist so, also gerade bei diesen, ich weiß gar nicht, kommen sind die vielleicht alle aus den 60er Jahren oder was? Auch diese ganzen Agatha Christie Sachen, das kommt da so oft vor, ja. Hercule Poirot zufällig auf einem Kreuzfahrtschiff, auf dem Morde geschehen.
Es ist ja so Locked Door Murder Mystery, also das ist einfach so ein berühmtes, beliebtes Setting im Krimi.
Das ist auch total, also mir macht das wirklich Spaß, es ist so ein bisschen wie so ein Brettspiel auch. Ja, weil man kann ja dabei auch so ein bisschen
Cluedo und
so. Ja.
Durchaus. Aber sag mal, was hast du denn so für eine Verbindung zu den Edgar Wallace-Filmen? Hast du da irgendwie als Kind die gemocht oder hast du die geguckt? Oder?
Ja, das war, also was ich gerade sagte, was ich ja so mag, war schon immer so. Also auch an so Krimis allgemein, also jetzt nicht irgendwie Tatort und auch schon gar nicht diese skandinavischen Krimi.
Gibt es tausend eine Reihe, ja. Aber die kam auch später, oder?
Ja, die kam später. Also schon so diese alten, die jetzt in Schwarz-Weiß verfilmt wurden noch, die sind irgendwie so, also klar sind die auch irgendwie brutal, aber das wird so ein bisschen verniedlicht und die sind halt einfach unterhaltsam und manchmal auch irgendwie ganz witzig oder findig, so, aber halt.
Die haben Charisma.
Ja. ich finde, die sind eher nett. Ja? Nett.
Ja. So. Okay, und wie fandst du jetzt den Film, den wir geguckt haben?
Den fand ich besonders nett. Den
fandst du besonders
nett. Ja, also der war schon wirklich lustig. Also die Albernheiten waren nicht im negativen Sinne albern, sondern es war schon auch gut.
Ja, ja. Ich fand den auch
pointiert.
Also, ich meine, wir haben ja eben auch im vergangenen Jahr einen Film genau aus der Ära geguckt, nämlich Der Schatz im Silbersee. Eben auch von der gleichen Produktionsfirma, Rialto.
Und aus der gleichen Reihe.
Genau. Und gerade auch mit, also da drängte sich mir halt immer wieder so der Vergleich auf und gerade damit fand ich es halt beeindruckend, wie souverän und stilsicher und halt auch einen eigenen Stil prägend überhaupt dieser Film wieder inszeniert war. Also das war halt irgendwie während Ja, also dieser Winnetou-Film echt irgendwie so ein bisschen dilettantisch war immer und sich komplett auf seine schöne Landschaftsaufnahmen verließ. Ansonsten quasi alles andere, ja, hört euch die Folge an, haben wir zu Genüge getroffen. Es ist halt alles ziemlich wackelig war. Und hier eben genau das Gegenteil, ein kleines Kammerspiel, niedriges Budget, aber offensichtlich jemand, der eindeutig weiß, was er tut mit Alfred Vohrer, dem Regisseur, kann ich schon mal sagen. Und da auch eben einen Stil geprägt hat, der auch ja für das Nachkriegskino in Deutschland, glaube ich, wichtig war. Ich glaube einfach, dass der Film oder insgesamt...
Nimmst du schon wieder auf?
Ich glaube einfach, dass die Reihe insgesamt, die Edgar Wallace-Filme, eine wichtige Rolle gespielt haben im Nachkriegskino Deutschlands. Mhm. Eben nicht nur finanziell, wo sie ja großer Erfolg waren, sondern auch, weil sie eben stilistisch was gewagt haben, was so in diesem westdeutschen Mainstream-Kino eben oft und lange nicht der Fall war, dass wirklich Regisseure sich was gewagt haben, was getraut haben.
Aber was war denn da jetzt so innovativ? Also klar, das sind halt so diese Rätselgeschichten, also ein bisschen
Mystery. Nee, ich meine jetzt von der Inszenierung. Lass uns da gleich nochmal, okay. Also wenn wir den Film sprechen, im Detail drauf gehen, sonst sind wir jetzt erstmal bei der ersten Einschätzung. Sag du uns doch lieber mal, liebe Paula, Eckdaten des Films. Mhm. Ja, komm.
Herzlich gerne.
Und, wie lauten sie? So, hier.
Also, Entschuldigung. Du hattest ja schon erwähnt, 1963 ist der Film erschienen. Mhm. Der Regisseur heißt, oder hieß, aber ich glaube, er heißt.
Er hieß.
Ach ja, Alfred Vohrer.
Ja.
Der Produzent ist Horst Wendland.
Mhm. Den hatten wir auch schon kennengelernt, ja, eben bei Winnetou. Mhm. Der hatte den auch produziert.
Der, also was die Besetzung angeht, ist der Anwalt Frank Tanner, das ist eigentlich so ein bisschen auch die Hauptperson.
Genau.
Der wird gespielt von Heinz Drache.
Mhm.
Das ist lustig, weil ich glaube, das ist so das Styling-Vorbild von Thomas de Maizière.
Also das hast du gesagt.
Dann haben wir Elisabeth Flickenschild in der Rolle der Lady Emily Lebanon.
Aha.
Klaus Kinski als Peter Ross. Na, Klaus Kinski war dann noch sehr jung. Ja.
Das ging aber.
Oh, sieht er halt jung aus.
Kommen wir gleich noch zu.
Ebenso jung sieht da Hans Clarin aus.
Der sieht echt jung aus.
Ja. Der ist der Sohn von Lady Lebanon und Lord Lebanon. Dann haben wir noch ein weiteres bekanntes Gesicht, zufälligerweise auch mir bekannt aus den Winnetou-Filmen.
Genau.
Es ist Eddie Arendt, ausnahmsweise mal als Butler.
Ausnahmsweise.
Hier heißt er Richard Maria Bonvit.
Nee, Bonvie, oder?
Ich habe das wirklich so schlecht verstanden. Ich
habe immer Bonvie genannt, ja, so französisch ausgesprochen.
Richard Maria Bonvie.
Wobei diese Witze voll nicht französisch ist.
Naja.
Kriegen wir denn die Handlung in 5 Sätzen zusammen?
Hier steht noch das Genre.
Oh ja, bitte.
Mhm, das gibt tatsächlich zumindest das... also...
ja, kommt da wieder raus. Es gibt
tatsächlich das Genre Edgar Wallace Film.
Ja, eben weil sie so einen ganz eigenen Stil haben, auf den ich ja eben schon mal so zu sprechen kommen wollte.
Wolltest du mal andeuten, ja?
Denke ich, kann man das schon so. Ja, es ist halt so, ich habe so einen schönen Artikel gelesen halt, und es ist auch sowas, was ich erwähne ich schon wieder, Christian aus der Second Unit öfter fragt, was ist denn so der deutsche Genrefilm? Und so eben die Edgar Wallace Filme, die waren so ein erster Ansatz des deutschen Genrefilms, die halt einfach ihre eigenen Tropes hatten, ihre eigenen Erzählmuster, die immer wieder auftauchen, ihre eigene Stilistik und deswegen finde ich, kann man das schon unter Genre packen, Edgar Wallace Film, weil es halt nicht nur ein Krimi ist, was auch sicher ein Genre dieses Films ist, aber es ist eben ein spezieller Krimi, es ist nämlich ein Edgar Wallace Film.
Gibt es einen Edgar Wallace Film, der heißt Mord auf der Hintertreppe?
Also es ist gut möglich, es gibt echt viele.
Vielleicht war der das aus meiner Kindheit. Naja. Es ist auch noch ein Gruselkrimi.
Genau, oder dieses, was ich vorhin auch schon sagte, dieses Locked Door Murder Mystery könnte man da auch noch sicherlich mit reinbringen. Denn wir haben es in dem Film, und damit komme ich jetzt zur Handlung in 5 Sätzen, mit dem verstorbenen Lord Lebanon oder Lebanon zu tun, dessen Erben sich auf seinem Anwesen versammeln und er hat ihnen im Testament gesagt, ich glaube, sie müssen 5 Nächte dort verbringen.
Ich glaube 6.
6. Und wer am Ende noch da ist, der bekommt das Erbe und nicht sich auf und davon gemacht hat oder wie Klaus Kinski total unauffällig sagt, oh, der rumgebracht wurde. Naja, wie es so kommen muss, es sind halt lauter Verwandte, die sich nicht leiden können auf einem Haufen. Es bricht ein Unwetter aus, wie das auch sein muss, so dass sie da nicht wegkommen. Und nach wird einer nach dem anderen ermordet, während der Anwalt Frank Tanner oder Tanner, der halt da versucht, der eigentlich nur zum als Testamentsvollstrecker vor Ort ist, versucht dann den Fall zu lösen. Leider mit sehr wenig Erfolg, so dass immer mehr Leute umgebracht werden, bis am Ende kaum noch jemand übrig ist. Ja, ich denke, das ist die Handlung in etwa 5 Sätzen gewesen, oder?
Ja.
Dann kommen wir doch mal hier zur Produktion, beziehungsweise zum eigentlichen Produktion des Films haben wir wenig rausgefunden, aber einiges so zu den Edgar Wallace Filmen und dem Personal, das da so mitspielt. Fangen wir mit Edgar Wallace an. Der gute Mann lebte von 1875 bis 1932. Er war Journalist und Krimi-Autor. Spannend ist, dass er seinen ersten Roman im Jahr 1905, Die 4 Gerechten, im Eigenverlag herausbrachte und das Buch zwar ein großer Erfolg wurde, aber er zugleich fast daran in Bankrott gegangen wäre, nämlich für ihn ein finanzielles Desaster war. Denn er hatte als Marketing-Gag jedem, der die Art der Ermordung eines der Opfer des Buches erraten würde, 500 Pfund versprochen. Und es stellte sich dann heraus, dass dieses Rätsel nicht ganz so kompliziert war, wie sich das Herr Wallace gedacht hatte. Und deswegen musste er ziemlich viele dieser 500 Pfund auszahlen. Und die Zeitung, bei der er damals arbeitete, die Daily Mail, rettete ihm dann den Hals, indem sie seine Schulden übernahm. Aus Angst, dass es schlechte Publicity für sie wäre, wenn da einer ihrer Angestellten lauter Leser prellt.
Der hat bestimmt den Preis für den Marketing-Trottel des Jahrzehnts bekommen.
Das kann gut sein.
Bereits in den 20ern und den frühen 30ern, also noch zu Lebzeiten von Edgar Wallace, entstanden erste Adaptionen seines Werks in Deutschland. Diese waren ein großer Erfolg, von dem nicht zuletzt der Werbeslogan der Reihe »Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu werden« dem Publikum im Gedächtnis blieb. Im Nationalsozialismus wurden aber keine weiteren Edgar Wallace-Filme gedreht.
Nein, erst 1955 wurde das Genre wieder aufgenommen. Und zwar wollte Gerhard F. Hummel, der damals Programmberater der Konstantin-Film war, die Reihe neu aufleben lassen. Die Konstantin plante das Projekt auch, aber da Krimis in den Nachkriegsjahren nicht so beliebt waren, scheute die Konstantin letztlich das Risiko und das ganze Projekt schlief dann doch erst nochmal ein.
Ende der 50er erwarb dann die Konstantin-Tochter Rialto-Film die Rechte an den Edgar-Wallace-Büchern und begann damit die Reihe, die heute meist gemeint ist, wenn von Edgar-Wallace-Film gesprochen wird, umzusetzen.
Und zwischen 59 und 72 wurde von der Rialto insgesamt 32 Edgar Wallace Filme gedreht. Hinzu kamen noch einige andere Produktionen von anderen Firmen, bis die Rialto vor Gericht durchsetzen ließ, dass nur sie allein das Recht hat, Edgar Wallace Filme zu verfilmen.
Vielleicht habe ich nachher so einen fremden Film gesehen.
Ach, auch das ist möglich.
Der erste Edgar Wallace Film war Harald Reinls Verfilmung von Der Frosch mit der Maske. Das ist ein Film von 1959.
Genau.
Und Reinl ist uns genauso wie Wendland schon ein Begriff, ja. Und zwar aus Der Schatz im Silbersee.
Genau, der hat den gedreht. Die Edgar Wallace-Filme wiederum, die wurden bis 1966 schwarz-weiß und im Breitbildformat Ultrascope im Format 1:2,35 gedreht. Mhm. Auch den Film, den wir gesehen haben, war schwarz-weiß und Breitbild.
Nach 1966 wurden die Filme dann in Farbe gedreht und nur noch im Verhältnis 1:1,85. Und ja, diese Anpassung wurde durchgeführt, um auf den Fernsehmarkt als Zweitverwertung abzuzielen. 1967 schon startete in Deutschland das Farbfernsehen.
Genau, also im Jahr bevor das Farbfernsehen in Deutschland an den Start ging, haben sie also auf Farbfilm umgestellt, die Edgar Wallace-Filme.
Ich glaube, ich habe noch keinen dieser Filme in bunt gesehen.
Nee, für mich ist das auch schwarz-weiß.
Das denke. Passt auch irgendwie gar nicht. Für mich gehört gar nicht. Nee. Miss Marple ist auch schwarz-weiß. Hm. Alles
schwarz-weiß. Jedenfalls im Fernsehen waren die Edgar Wallace-Filme dann wiederum ein enormer Erfolg. Zum Beispiel haben bei der ersten Ausstrahlung von der Zinker 20 Millionen Menschen zugesehen. Das sind, glaube ich, beachtliche Einschaltquoten.
Wenn man bedenkt, dass da ja nicht jeder einen Fernseher hat.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Dafür gab es natürlich nicht viel, wo man sonst hin hätte schalten können, aber trotzdem schon beeindruckend.
Dafür wurde das neue Medium bestimmt als Teufelswerk abgelehnt.
Hat bestimmt einen Zinker erschaffen. Passt nicht ganz. Egal. Mhm. Du bist.
Die Reihe lief aus in einer Reihe von Co-Produktionen mit England und Italien, die aber der Erwartung des Publikums nicht mehr entsprachen.
Ja, diese Filme hatten dann zwar noch ganz akzeptable Einspielergebnisse in den Kinos, aber die Produktionskosten durch diese Koproduktion stieg halt immer weiter und andere modernere Genres wurden beliebter beim deutschen Kinopublikum, so dass es dann in Mitte der 70er die Edgar Wallace-Filme einfach ausstarben quasi. Mhm. Kommen wir zum Regisseur.
Ja, der Regisseur, der Edgar Wallace-Filme war Regisseur Alfred Fuhrer.
Nee, also es gab verschiedene Regisseure.
Achso, Entschuldigung.
Es gab verschiedene Regisseure. Wir hatten ja schon Harald Reinl erwähnt, der den allerersten Edgar Wallace-Film gedreht hatte.
Ja, aber prägend
genau.
Für die Edgar Wallace-Filme wurde schließlich Alfred Fuhrer, der den ironisch-artifiziellen Stil der Filme schuf und bei den meisten Regie führte.
Genau. Alfred Fuhrer wurde im Jahr 1914 geboren.
Nachdem er beim Württembergischen Staatstheater war, machte er ein Volontariat bei der UFA.
Genau, im Zweiten Weltkrieg war er dann als Soldat im Einsatz und verlor dabei seinen rechten Arm.
Nach dem Krieg ging er zunächst zum Radio, wo er als Oberspielleiter bei Radio Sturgut arbeitete.
Aha. 1949 kam er zurück zum Film, arbeitete dort aber zunächst als Synchronregisseur.
Was ist das denn?
Ja, wenn du halt die Synchronisation für Filme machst, und dann muss ja irgendjemand da die Dialogregie führen. Jemand sagt, nee, das musst du anders betonen oder weißt du? Okay.
Ja, unter anderem war er für die Synchronisation von Die Faust im Nacken von 1954. Ach nee, das ist ein anderer. Und Die Brücke am Quai von 1957 verantwortlich.
Zwei Hollywood-Klassiker. Mhm. Alfred Fuhrer, das ist ziemlich erwähnenswert für die Zeit, in der er lebte, war offen homosexuell und lebte seit Mitte der 50er Jahre mit seinem Lebensgefährten zusammen in Berlin-Dahlem. Mhm.
Sein Regiedebüt gab er 1958 mit dem Film Schmutziger Engel.
Genau, bei den Dreharbeiten von Bis das Geld euch scheidet im Jahr 1960 lernte er schließlich den Produzenten Arthur Brauner kennen, der ihn mit Horst Wendland bekannt machte, der Produktionschef der Rialto-Film war. Mhm. Und Wendland bot dann Alfred Fuhrer die Regie für seinen ersten Edgar Wallace-Film an. Das waren Die toten Augen von London aus dem Jahr 1961.
Insgesamt drehte Fuhrer 14 Edgar Wallace-Filme. Unter anderem das Gasthaus an der Themse, eben der Zinker, also das Gasthaus an der Themse von 62, oder hat er 62 gemacht, der Zinker stammt aus dem Jahr 63, genauso wie das indische Tuch. Dann hat er noch Der Hexer von 1964 und Neues vom Hexer, ein Teil 2, von 1965.
Der Hexer ist so das bekannteste wahrscheinlich allein durch diese Persiflage der Wichser, oder?
Ich kenne der Hexer nicht. Das klingt sehr gruselig.
Ja, Vogler machte übrigens auch 3 Karl-May-Filme. Unter Geier 1964, Old Surehand und Winnetou und sein Freund Old Firehand 66. Das sind alles die uncoolen, wo Old Shatterhand nicht dabei ist. Das ist ein bisschen schade. Aber naja, vielleicht.
Uncool sind sie ja alle, wie wir jetzt festgestellt haben. Ja,
vielleicht ist es deswegen. Vielleicht müssen wir die 3 nochmal gucken. Mhm. Vielleicht sind die auch besser, aber ich mochte die als Kind nicht, weil war halt nicht Lex Parker dabei. Und ich fand den ja schon cool. War ja schon so ein Role Model.
Ja, ab den 1970ern war Forers neues Projekt, das wohl auch seine eigene Idee war, die Verfilmung der Romane von Johannes Mario Simmel. Zum Beispiel Und Jimmy ging zum Regenbogen von 1971, was ein großer Erfolg wurde. Daraufhin folgten Liebe ist nur ein Wort, auch von 1971. Ganz schön straff.
Oh, ja. Die haben damals echt gerackert.
Der Stoff, aus dem die Träume sind, ein Jahr später schon und natürlich direkt das nächste Jahr darauf folgte, Alle Menschen werden Brüder.
Insgesamt war Forer ein unpolitischer Filmemacher, aber 1976 beendete er dann seine Kinokarriere nochmal mit einem politischen Film, nämlich dem der Verfilmung des Anti-Nazi-Romans von Hans Fallada, Jeder stirbt von sich allein, 1976.
Für sich allein.
Jeder stirbt für sich allein, ist einer seiner letzten Filme, die er 1976 gedreht hat. Aber seine Karriere war noch nicht beendet.
Er ging nämlich danach zum Fernsehen. Schon seit 1974 arbeitete er für die Serie Derrick.
Genau.
Und ab 1977 dann auch für Der Alte. In einer echten westdeutschen Fernsehregisseurkarriere darf schließlich auch nicht die Arbeit für, ach du Schande, Das Traumschiff ab 1983 und die Schwarzwaldklinik ab 1985 fehlen.
Forer starb überraschend am 3. Februar 1986 im Hotel Königshof in München, ein Herzversagen.
Nicht auf dem Traumschiff und nicht in der Schwarzwaldklinik.
Nee, er war in München gewesen, um eine neue Folge von Der Alte zu drehen. Und als er nicht zu den Dreharbeiten erschien, gingen sie ihn suchen und fanden ihn tot in seinem Hotelzimmer. Es sind aber nicht nur Forer prägend für die Edgar Wallace-Filme, sondern auch eine Reihe von Schauspielern. Paula erwähnte schon einen vorhin.
Ja, genau. Eddie Arendt nämlich spielte immer wieder den Comic Relief.
Genau. Ebenso wiederkehrend ist Siegfried Schürenberg. Normalerweise spielte der immer den trotteligen Scotland Yard-Boss. In Das indische Tuch gibt es jetzt keine Polizei. Entsprechend spielte er dann hier diesmal den Urwaldforscher.
Und die Ermittler wurden meist von Joachim Fuchsberger oder wie hier von Heinz Drache gespielt.
Genau. Und der berühmteste, auch den erwähnten wir schon, war Klaus Kinski. In der Regel gehörte er zu den Verdächtigen, war auch immer in irgendeiner Form schuldig, aber nie der wirkliche Schuldige oder fast nie der wirkliche Schuldige in dem Whodunit. Und zu Klaus Kinski gibt es auch einiges zu sagen.
Genau. Er wurde 1926 in der Nähe von Danzig geboren. Und sein bürgerlicher Name lautet Klaus Günther Karl Nakczynski.
Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er 1944 bei einer Fallschirmjägereinheit und geriet in den Niederlanden in britische Kriegsgefangenschaft. Und bereits in dieser Kriegsgefangenschaft spielte er dann erste Theaterrollen auf einer provisorischen Lagerbühne.
Nach dem Krieg hatte er erste Engagements am Theater in Tübingen und in Baden-Baden, bevor der Intendant Borislav Barlock ihn zum renommierten Schlossparktheater nach Berlin holte. Hier feierte er seinen Durchbruch, insbesondere mit dem Stück La Voix Humaine, in dem er als Frau auftrat. Das ist interessant.
Aha.
Das war nämlich auch im prüden Berlin der 50er Jahre interessant, nämlich sogar ein Skandal. Trotzdem hat Barlock Kinski dann rausgeschmissen, nachdem dieser einmal vor Wut die Scheiben des Theaters einschlug. Und jetzt kommen wir zu dem Kinski, den ich kenne.
Ja, nee, wir brauchen noch ein bisschen, aber wir kommen da immer wieder drauf zurück. Berühmt wurde aber Kinski dann im Anschluss daran, nämlich er machte sich als, wie er es selbst nannte, Ein-Mann-Wanderbühne einen Namen. Er trug unter anderem Werke von Nietzsche, Dostojewski, Tucholsky, Baudelaire und aus dem Neuen Testament vor und tourte damit durch Westdeutschland in erst in kleineren Clubs. Und es wurde so populär, dass es immer größer wurde, bis er im Jahr 1960 sogar den Berliner Sportpalast füllte, in den immerhin 10.000 Menschen passten. Also er war ein richtiger Superstar. Im Film hat er auch Karriere gemacht.
Ja, insgesamt spielte er nämlich in 140 Filmen und Serien mit. Da er einen verschwenderischen Lebensstil hatte, war er bei der Auswahl seiner Rollen nicht wählerisch, sondern spielte teilweise beim größten Schund mit. Die meisten seiner Filme fand Kinski selbst zum Kotzen.
Bereits 1948 spielte Kinski in seinem ersten Film einen KZ-Häftling in Eugen Yorks Drama Morituri. Der Film war im Nachkriegsdeutschland, das eben den Nationalsozialismus noch nicht aufgearbeitet hatte, sehr umstritten. Die Crew erhielt Drohbriefe und ein Hamburger Kino wurde sogar zerstört wegen des Films. Allerdings habe ich da keine Details zu gefunden, inwiefern.
1954 erhielt er eine kleine Rolle in Roberto Rossellinis Film Angst.
Genau, und seinen Durchbruch hatte er dann aber in den 60ern mit den Edgar Wallace-Filmen. Sein erster Film war 1960 Der Rächer. Insgesamt drehte er 16 Edgar Wallace-Filme, in denen er meist cholerisch oder wahnsinnig oder als Bösewicht auftrat. Aber diese Auftritte brachten ihm auch internationale Anerkennung dann ein und führten zu einer Weltkarriere.
Ja, so spielte er infolgedessen 1965 den Anarchisten Kostoyet Amursky in, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, in Dr. Zhivago.
Genau, und im gleichen Jahr spielt er Wilde in Sergio Leones Fortsetzung für ein paar Dollar mehr.
Er spielte in vielen Italo-Western mit. Am bekanntesten ist dabei sicher noch Leichen pflasterten seinen Weg von Sergio Corbucci.
Genau, aus dem Jahr 1968. Und große Kritikeranerkennung fand er dann schließlich auch noch in seiner Zusammenarbeit mit Werner Herzog in den 70ern und 80ern. Drehte er zusammen mit dem 5 Filme Agir, der Zorn Gottes, Nosferatu, Phantom der Nacht, Wojciech.
Hat er in Wojciech gespielt?
Selbst? Ja, gibt's ja auch nicht viel anderes. Ja. Genau. Fitzcarraldo 1982 und Cobra Verde 1987.
Bei den Dreharbeiten zu Cobra Verde kam es zum endgültigen Bruch mit Werner Herzog. Werner Herzog hatte in seiner Dokumentation Mein liebster Feind, Klaus Kinski, 1999 die Beziehung der beiden aufgearbeitet.
Genau, erwähnenswert ist auch noch, 1981 spielte Kinski zusammen mit Jack Lemmon und Walter Matthau in Billy Wilders letztem Film Buddy Buddy mit.
1989, oder ist ja schon 8 Jahre später, oder erst, drehte er seinen letzten Film, bei dem er auch Regie führte und das Drehbuch schrieb, nämlich Paganini.
Genau. Kinski hatte jahrelang versucht, Paganini zu finanzieren. Schließlich fand er die Produzenten Carlo Alberto Alfieri und Augusto Carminito. Und drehte, um das Geld zu bekommen, mit ihnen erstmal die drittklassige Fortsetzung Nosferatu in Venedig. Da habe ich mal den Trailer gesehen, das sieht so geil aus, das möchte ich vom Ding mal sehen.
Ja, da ist er bestimmt auch wieder mit einem Boot gefahren und hat dann seinen Sarg total glücklich durch Venedig getragen.
Also kann gut sein. Also im Gegenzug finanzierten jedenfalls die beiden dann für ihn Paganini. Allerdings, Kinski war eben kein leichter Typ. Er hat sich dann mit den Produzenten verstritten, was dann dazu führte, dass der Film fast nie gezeigt wurde und überhaupt erst nach Kinskis Tod einen Kino-Release bekam.
Am 23. November 1991 starb Klaus Kinski in seinem Haus in Hollywood an Herzversagen.
So, jetzt müssen wir natürlich auch zu diesen ganzen Ausschweifungen und Skandalen kommen. Kinski war zu Lebzeiten in psychologischer Behandlung, muss man da wissen, und unternahm mehrere Suizidversuche. Er litt an Hypochondrie und körperlichen Krankheiten. Bei den Dreharbeiten zu Cobra Verde brach er zum Beispiel einmal zusammen und konnte mehrere Tage nicht weiter drehen.
Kinski war ja berühmt als Exzentriker, beziehungsweise dafür ist er, glaube ich, immer noch berühmt.
Ja.
Zum Beispiel war er dafür bekannt, dass er seine Rollen nicht probte. Er sagte dazu, hin und her latschen, damit die Regisseure auch mal sehen, warum sie keine Fantasie haben, das mache ich nicht.
Ja, berühmt ist auch, dass er ein Angebot von Fellini auslug, und zwar aufgrund einer geringen Gage mit den Worten: Lass dich in den Arsch ficken!
Ja, wir finden das jetzt lustig, ja, aber wenn er mit uns so geredet
hätte. Ja, es muss ein ganz, ganz unangenehmer Mensch gewesen sein. Obwohl, da gibt es widersprüchliche Aussagen, egal. Gut.
Über Werner Herzog sagte er: Herzog ist ein miserabler, gehässiger, missgünstiger, vor Geißel und Geldgier stinkender, bösartiger, sadistischer, verräterischer, erpresserischer, feiger und durch verlogener Mensch. Boah, das sind, das hätte ich nicht mehr über meinen ärgsten Feind. Und es gibt Leute, die ich wirklich hasse, aber das ist mir noch nicht eingefallen. Wow.
Ja, das Drehbuch zu Aguirre nannte er analphabetisch primitiv.
Entschuldigung, aber Analphabetismus hat überhaupt nichts mit Primitivität zu tun. Naja, was einem so rausrutscht, wenn man mal sauer ist.
Und
ne?
Kinski ist.
Klingt irgendwie so, als wäre er immer sauer gewesen.
Häufig. Auf jeden Fall.
Bei Cobra Verde tickte er dann vollkommen aus, nämlich. Ja. Kinski versuchte an manchen Tagen selbst Regie zu führen. Er ließ Herzog den Kameramann Thomas Mauch feuern. Dieser Mauch hatte nicht eine einzige Aufnahme im Kasten, die nicht auf den Misthaufen gehörte. Unterbrach die Dreharbeiten, weil er schmollte, dass Herzog eine Szene in seiner Abwesenheit drehte. Und bei der letzten Szene steigert er sich so in sein Schauspiel rein, dass er fast ertrunken wäre.
Ja, jetzt wird es aber wieder weniger lustig, denn in den letzten Jahren kamen dann vor allen Dingen auch einige Negativschlagzeilen, nämlich vor allem Kindesmissbrauchsvorwürfe. Bereits in seiner Autobiografie Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund von 1975 hatte er geschrieben, dass er Sex mit einer 13-Jährigen hatte. Außerdem, dass er mit seiner Mutter und seiner Schwester geschlafen hätte, was aber seine Brüder stets abstritten.
Die Brüder.
Und also auch diese Biografie hatte man wohl damals als exzentrische Prahlerei abgetan.
1991 prahlte er in seinem Buch Ich brauche Liebe damit, ein inzestuöses Verhältnis mit seiner Tochter Nastassja Kinski zu haben. Die ist übrigens gerade im Dschungelcamp, ja, also wenn sich jemand dafür interessiert. Mhm. Sie widersprach dem und wollte ihren Vater auf Gegendarstellung verklagen. Ist ja auch ein super Familienverhältnis. Ja. Dazu kam es aber wegen des Todes von Klaus Kinski nicht mehr. 1999 sagte Nastassja dem Guardian, ihr Vater habe sie nie sexuell missbraucht. Auf andere Weise aber schon. Er habe sie zwar nicht geschlagen, aber niederträchtig beschimpft und begrapscht.
2013
erhob dann... Das ist ja voll interessant, oder? Das ist ja so verquer. Ich meine, bei anderen Fällen ist es so, dass die Kinder, die Töchter, die Opfer sind.
Ja.
Und die Väter ja meistens bestreiten, dass sie ihr Kind in unsittlicher Weise nahegetreten sind.
Ja.
Und die ist ja gerade umgedreht.
Nein, das hast du jetzt ein bisschen falsch vorgelesen. Ja? Es ist so, dass sie halt gesagt hat, er hatte sie zwar nie missbraucht sexuell, aber so. Auf andere Weise schon. Er hat sie nie geschlagen, aber er hat sie niederträchtig beschimpft und bekrapscht.
Also bekrapscht, okay.
So, das wird nämlich jetzt in den Kontext gesetzt, dadurch, dass nämlich 2013 seine andere Tochter Pola Kinski schwere Vorwürfe erhob, ihr Vater habe sie immer gezwungen, ihn mit offenem Mund zu küssen. Mhm. Also auf die Lippen, wahrscheinlich Zungenkuss oder so. Ja, allerdings muss man da dann auch noch sagen.
In einem Stern-Interview erzählte der jüngste Sohn Nikolai Kinski hingegen, er habe niemals erlebt, dass sein Vater aggressiv oder ausfallend geworden sei. Mein Vater war privat der sanfteste Mensch, den man sich vorstellen konnte, hat er gesagt.
Oh.
Okay, aber das sind halt jetzt die Jungs, ja, die Söhne sagen was anderes als die Töchter, die die mutmaßlichen Opfer sind. Also
gut möglich. Außerdem war es halt auch verschiedene, also die Kinder waren von verschiedenen Frauen und so. Es kann natürlich sein, dass da auch verschiedene Familiendynamiken vorherrschten. Naja, jedenfalls so viel dazu. Kommen wir zum indischen Tuch zurück. Das war nämlich der 16. Edgar Wallace Film.
Der 16. deutschsprachige etwas.
Der 16. deutschsprachige Edgar Wallace Film.
Ja, um Produktionskosten zu sparen, wurde der Film fast komplett im Studio gedreht.
Mhm.
Es gab lediglich zwei Außenaufnahmen, und zwar zeigt die eine einen ehemaligen Wasserturm auf dem Gelände des Studios in Spandau.
Was die andere außen
auf... Ich kann mich gar nicht daran erinnern, an den Wasserturm.
Genau, das einerseits, und das andere ist, dass ich nicht weiß, was die andere Außenaufnahme ist. Ich weiß aber, dass das Schloss, wenn man es so nennen will, Matte Painting war.
Ja, das sieht man auch vor.
Genau, es war nämlich also auch bewusst fake auf so einen Vorhang gezeichnet, der dann ja auch in der nächsten Szene gleich hochgezogen wird. Mhm. Du...
Ja, der Satz, hallo, hier spricht Edgar Wallace, wurde vom Regisseur Alfred Fora gesprochen.
Genau, das ist ja auch so ein Markenzeichen, dass die Filme immer anfangen mit Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Und
am Ende kommt ja auch nochmal Edgar Wallace.
Genau, er endet damit, dass Edgar Wallace dann alles erbt am Ende. Weil er was, der schlauste Mensch der Welt ist oder so.
Ja, ich weiß nicht.
Jedenfalls, ein Fun Fact haben wir noch. Der Film hat eigentlich fast gar nichts mit der Romanvorlage zu tun. Stattdessen wurde viel von Agatha Christies Roman und dann gab's keines mehr eingearbeitet. Der Titel von diesem Christie-Roman wurde aber von den Gutmenschen geändert. Im Original hieß der Roman eigentlich 10 kleine und dann hier einen echt übel rassistischen Begriff einfügen. Aber dann wissen alle, um was es in dem Buch geht.
Do it! Just do it!
So. Mit dem Jahr 2016, da haben wir auch unser Vorgeplänkel abgeschlossen, nicht wahr?
Ja, haben wir das?
Ja, wir haben einerseits die Retter von New York zu einem Jahr, zu einem Ende gebracht und andererseits eben auch die Fragen, um uns ineinander zu verlieben.
Ach so.
Ich meine, also unsere Running-Vorgeplänkel. Aber du hattest ja eine Idee, wie man trotzdem weiter plänkeln könnte. Nämlich war dir ja aufgefallen, dass in dem Proust-Fragebogen unsere Antworten mitunter gar nicht mehr stimmen. Und da eben eine Frage, genau, da war die Idee, dass wir das jetzt so nach und nach die Fragen noch einmal durchgehen und unsere Antworten gegebenenfalls revidieren. Mhm. Und die Chance hast du jetzt, wenn ich dich frage, Paula, in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
Ich glaube fast, dass ich meine Antwort bestätigen muss, meine frühere. Denn ich würde tatsächlich gerne, ich glaube, das war meine alte Antwort auch, ich würde gerne in Mittelerde leben.
Ah.
Und zwar am liebsten als Elben.
Ah.
Ja, was aber auch gut wäre, wie heißt denn das? Pandora, dieser Planet.
Ah, ja, ja, ja.
Aus von, Avatar.
Genau.
Das war auch echt schön da.
Muss man natürlich, der Patrick hatte in der Gastfolge da den guten Einwand gemacht, dass das ganz schön tödliche Orte sind und man da ja vielleicht nicht lange leben würde.
Naja,
schreckt dich das nicht zurück?
Ich finde Mittelerde jetzt nicht ausgesprochen gefährlich. Also klar, in diesem Zeitalter, in dem Sauron da neu erstarkt, sicherlich.
In welchem Zeitalter würdest du denn gerne in Mittelerde leben?
Vielleicht in das so 500 Jahre, bevor der Herr der Ringe spielt. Am besten in der Zeit, in der Sauron noch nicht die Ringe erschaffen hat.
Ich glaube, da gab es aber auch Stress.
Ja, schon, aber es hat vielleicht die Bevölkerung von Mittelerde gar nicht so sehr betroffen.
Gerade so die Elben, so, also halte ich jetzt nicht für die beste Wahl, aber es ist ja deine Filmschnelle. Ich bleib aber langweiligerweise und in den folgenden Fragen, was ich das hoffentlich noch ändern, sonst ist dieses Vorgeplänkel ziemlich sinnlos, bleib ich nämlich auch bei meiner Antwort. Der Alpha-Quadrant des Star Trek-Universums, und da würde ich dann, also um der Gefahr zu entgehen, muss ich ja nicht unbedingt irgendwie in der neutralen Zone oder auf irgendeinem Schiff mich aufhalten. Ich könnte ja auch einfach irgendwie ganz chillig, ja, auf der Erde ist auch schlecht, da könnte ja immer mal so ein Borg-Kubus oder sowas vorbei, was die Erde platt machen will. Aber irgend so ein Planet, den keiner interessiert, wo die Betasoiden leben oder die Trill oder so. Da hat man noch nie gehört, dass die irgendwie jetzt die Welt hardcore angegriffen wurde. Ich denke, da ist man sehr friedlich und hat dann aber trotzdem so Sachen wie Replikatoren und Holodecks und so. Da könnte ich ja zum Beispiel nach Mittelerde in so einem Holodeck.
Ja, das ist halt super.
Ja, ja. Ist total chillig.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja.
ist halt so ein bisschen sehr sternflottenlastig, diese Zeit wahrscheinlich. Ne? Also ja. Militärische Sachen bin ich ja nicht so gut.
Ja, ich muss ja nicht zur Sternflotte gehen, ich kann ja Zivilist sein. Ich hoffe, dann hat man trotzdem noch die ganzen Vorteile, die einem der Luxus bietet, glaube ich, denke schon.
Bleibt zu hoffen.
Ja.
Gefährlich ist es trotzdem.
Ja,
weil die Borg immer auch da, wo du hin wolltest, vorbeischauen.
Aber, ja, was ist denn nicht gefährlich? Ich kann dir sagen, was nicht gefährlich ist, nämlich unser zweites neues Vorgeplänkel. Und zwar hat der Mähnenwolf endlich einen würdigen Nachfolger gefunden. Mhm. Und auf die Idee hatte mich hier unser Gast und Hörer und Freund Mojo Monkey alias Jens gebracht, indem er bei seinem Fragebogen wir ja irgendwann auf Shia LaBeouf trafen. Und deswegen gibt es jetzt die pro Folge die Rubrik Was macht eigentlich Shia LaBeouf? Und heute wollte ich so ein bisschen Hintergrundinfos dazu bringen. Shia LaBeouf ist ja bekannt für seine Kassenschlager wie zum Beispiel Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, also dieser ungeliebte vierte Teil, da hatte den Sohn von Indy gespielt. Mhm. Und vor allen Dingen natürlich hier die Transformer-Reihe. Da hat er in den ersten Teilen den Hauptcharakter gespielt und hat auch für den allerersten Transformer eine Nominierung für die Goldene Himbeere bekommen.
Ach, herzlichen Glückwunsch.
Und zwar als Worst Screen Couple of 2009.
Also nicht alleine, ja.
Genau. Und zwar das Worst Screen Couple entweder mit Megan Fox, seiner weiblichen Hauptdarstellerin, oder mit irgendeinem Transformer.
Mhm.
Er und irgendein Transformer. Ja, aber so richtig lustig wurde Shias Karriere, als er nämlich dann anfing, eigene künstlerische Ambitionen zu entwickeln, jenseits des Schauspiels. Das ging allerdings auch ziemlich schief. Im Jahr 2013, da kam es nämlich einen Skandal, als herauskam, dass sein Kurzfilm howardcantor.com ein Plagiat eines Comics von Daniel Close aus dem Jahr 2007 war, wo er halt einfach quasi das Comic verfilmt hat, ohne sich die Rechte zu sichern.
Mhm. Anfängerfehler.
Ja, das aber lustig, jetzt war es nämlich richtig lustig, war nämlich, dass er dann also irgendwie da immer wieder gesagt hat, es tut ihm leid, aber er hat so einen mega Shitstorm geerntet und kam da irgendwie nicht raus. Das Internet hatte nur darauf gewartet, ihm mal so richtig eins reinzuwirken. Und dann fing er an, im Frühjahr 2014 zusammen mit den Künstlern Luke Turner und der Künstlerin Natasha Sede-Rönke zu arbeiten. Mhm. Und zwar gehören die beiden einer Kunstströmung an, die sich Metamoderne nennt.
Mhm. Das klingt interessant.
Ja, wir hatten ja jetzt schon die Postmoderne im Zusammenhang mit Tarantino das eine andere Mal, also die quasi die geprägt ist dadurch, dass sie aufgibt, dass es klassisches Wertesystem noch gibt. Sie glauben nicht an, dass es noch eine Wahrheit gibt oder absolute Werte. Mhm. Und so ist zum Beispiel die Ironie das bevorzugte Stilmittel der Postmoderne. Sie muss nichts mehr ernst nehmen, sondern es hat immer nur einen ironischen, sarkastischen Kommentar auf das Zeitgeschehen oder sowas. Es gibt keinen.
Kann man auch Zynismus nennen.
Genau, postmodern ist ziemlich zynisch. Es gibt eben nichts Ernsthaftes, nichts mehr, was so wirklich ans Herz rührt. Und die Metamoderne will jetzt eben die großen Wertesysteme zurückholen, aber mit den Mitteln der Ironie und des Zynismus. Okay. Das äußerte sich dann zum Beispiel durch die Aktion I'm Sorry von Shia, der für eben dieses Plagiat-Geschichte sich 5 Tage lang schweigend in eine Kunstgalerie an einen Tisch saß mit einer Papiertüte, er setzte sich, genau, auf dem Kopf und auf der Papiertüte stand I'm not famous anymore. Und Menschen wurden einzeln mit ihm in den Raum gelassen und durften dort Zeit mit ihm verbringen, aber er saß ihnen nur schweigend gegenüber und sprach kein Wort.
Das ist ja fast ein Boys.
Ja, das wird genauso immer weitergehen. Das ist immer krass, was er jetzt ab jetzt macht. Und später sagte er dann so, dass ihn eine Frau zum Sex gezwungen habe.
Gezwungen.
Und er habe sich aber nicht gewehrt, um die Aktion nicht abzubrechen. Und das Ding ist jetzt halt, dass er mit dieser Aktion aufrichtig Reue für sein Plagiat ausgedrückt hat. Also damit haben wir wieder dieses Aufrichtigkeitsmoment der Metamoderne. Mhm. Aber zugleich die meisten Menschen, die Teil an dieser Installation hatten, sich in diesem Raum begaben, das halt als total ironisch wahrgenommen haben. Und die...
Bis auf die Vergewaltigerin.
Ja, die dachte ja auch so quasi, der zieht hier eine Show ab und der würde sich ja wehren, wenn er es nicht wollte, quasi. Quasi richtig erfahren haben dieses Kunstwerk diejenigen, die total zynisch in die Galerie reingegangen sind, um sich über Scheier lustig zu machen oder mit ihm irgendwie dumme Witze zu machen, aber dann dort ein ehrliches Gefühlserlebnis hatten. Also ich habe so Interviews gesehen, wo die rauskommen, so ja, irgendwie war es schon bewegend, wie der da saß und einen
mit der Papiertüte
genau. Apropos Papiertüte, mit dieser lief er dann auch noch in der Folge dessen auf dem einen oder anderen roten Teppich auf, immer mit der Papiertüte, I'm not famous anymore, was natürlich dann...
hat er da Löcher für die Augen reingefilmt?
Ja, ja, hat er Löcher für die Augen. Die Presse und die Öffentlichkeit, für die war das natürlich gefundenes Fressen, die konnten dachten auch so irgendwie eine selbstironische Aktion, wo sich ein bekloppter Schauspieler nur irgendeine Aktion macht, genau, oder total durchgeknallt ist jetzt und er aber damit eben seine aufrichtige Entschuldigung wieder ausgedrückt hat. Und das ist eben dieser ganze, das ist sehr, sehr spannend. Von dem Moment an weißt du jetzt seit 2014 eben nicht mehr, was ist quasi wirklich durchgeknallter Scheier und was ist Inszenierung, weil im Grunde ist alles, was er macht, zur Inszenierung geworden, mit der er aber dann wieder irgendwas transportieren will, irgendeine Botschaft. Und unter diesem Aspekt können wir dann in den nächsten Wochen, Monaten und so mal gucken, was der Scheier noch so alles für Kram gemacht hat.
Ich bin sehr gespannt. Also bis jetzt klingt es ganz sympathisch.
Ich finde es auch ziemlich lustig.
Also ich finde es nicht nur lustig.
Ja, aber du kennst die anderen Sachen noch nicht. Die sind teilweise wirklich strange. Aber
das ist auch schon sehr strange.
Ja, 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 ja. Aber es ist halt teilweise auch wirklich aktiv lächerlich. Und, aber wie gesagt, er macht sich halt auch selbst lächerlich so.
Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it!
Jetzt kommen wir zum filmischen Erzählen, Paula. Der
das Film. Das ist jetzt aber ein harter Übergang.
Ja, wieso?
Jetzt sind wir wieder bei.
Quasi kurz Abschweifung, ja. Und jetzt sind wir wieder beim Edgar Wallace-Film Das indische Tuch.
Ich hab's jetzt auch endlich raus, dass es das indische Tuch
ist. Das indische, nicht der gesprenkelte Vorhang. Aber apropos Vorhang, ich würde nämlich gerne über die erste Szene sprechen. Und über das, wo ich so am Anfang dieser Sendung so ein bisschen dran rumgestammelt habe. Was ich meine, wie das auch irgendwie prägend oder interessant war mit den Stilmitteln. Mhm. Also der Film beginnt ja mit einem vermeintlichen Matte Painting. Also Matte Painting ist ja so eine gezeichnete Kulisse, die aber so täuschend echt aussehen soll, dass wir glauben, sie ist echt. Also genau. Star Trek hat zum Beispiel sehr viel mit Matte Paintings gearbeitet. Heutzutage wird halt in der Regel CGI stattdessen genommen. Und da sehen wir aber halt ein eher total schlechtes Schloss. Also super unecht gezeichnet sieht es aus. Und davor dann halt so Nebelschwaden, die halt auch
irgendwie... Das sind keine Nebelschwaden, sondern das sind Rauchschwaden.
Ja, das sehen wir, aber in dem Moment weißt du es ja noch nicht. So, du denkst halt erstmal, das ist jetzt total billig.
Ja. Das denke ich bis jetzt.
Ja, ja, aber du weißt nicht, dass... Also, du sollst ja glauben, es ist Nebel. Und du sollst ja glauben, es ist also quasi ein wirklicher Establishing-Shot, der uns hier das Szenario zeigen will. Und im nächsten Moment wird halt gleich so die filmische Illusion durchbrochen, indem das Ganze halt auf dem Vorhang ist. Und der Vorhang wird hochgezogen. Und was wir danach sehen, ist halt nicht minder grotesk. Wir sehen halt Hans Clarin am Klavier sitzen. Und im Hintergrund ist eine groteske, riesige Büste von Beethoven und außerdem steht noch ein ausgestopftes Pferd im Zimmer. Und das sind halt so zwei Bilder, die du gleich so hingehauen hast, die dir halt sofort sagen, dass der Film überhaupt keinen Anspruch, realistisch zu sein.
Mhm.
Das sagt er dir in seinen ersten zwei Bildern. Und das ist halt etwas, was halt irgendwie so ein Markenzeichen der Edgar Wallace-Filme war und was halt was Besonderes war, weil damals und da nicht nur damals, sondern lange Zeit darüber hinaus auch noch, war so ja irgendwie das Ideal des deutschen Mainstream-Films, dass er quasi die Inszenierung zum Verschwinden bringt. Dass halt Kameraarbeit und Schnitt und Musik und so, dass das alles so unauffällig möglichst ist, dass es alles möglichst realistisch ist und du dir keine Gedanken machst. Und mit diesen ersten beiden Bildern hast du halt gleich sofort das Gegen quasi den Gegenentwurf. Der ganze Film zeigt dir, wie künstlich er ist, und der ganze Film, und es geht halt so weiter, dass er halt irgendwie total oft eben unkonventionelle Zooms und Schwenks und diese vor allen Dingen diese First-Person-Perspektive benutzt, wo halt der Mörder quasi die Arme und das indische Tuch siehst, mit dem er quasi gleich sein nächstes Opfer sieht, aber halt so, als wärst du eben der Mörder aus dieser Perspektive, und endet dann eben ganz zum Schluss, wo dann die vierte Wand durchbrochen wird, in dem dann halt bei der Testamentsverlesung Edgar Wallace als Erbe eingesetzt wird. Hm. Wo halt so der komplette Film eben drauf aus ist, nicht wie sonst das hohe Ideal, besonders im deutschen Mainstream-Film, ist so halt diese filmische Illusion aufrechtzuerhalten, sondern er durchbricht und zerstört sie die ganze Zeit wieder.
Ja.
Und das ist so ein Mittel, wie zum Beispiel es bei Monty Python auch immer der Fall war. Und das ist schon ziemlich cool.
Und das ist auch ein Mittel, das Bert Brecht angewendet hat, weil das sind ja im Grunde nichts anderes als so Verfremdungseffekte, ja. Und vielleicht gleichzeitig soll das auch so ein bisschen so ein Theater darstellen oder so ein Kammerspiel, ja, dass wir halt diesen Vorhang haben und den Rauch und diese übertriebenen Requisiten, und was dabei auch noch auffällt, ist, dass gerade diese von dir beschriebenen Effekte ja hauptsächlich in der Einleitung, also Exposition, und am Ende auftauchen. Ja, so dass man quasi zuerst so ein bisschen so ein Theater nachspielt, den Theaterraum, in dem alle sitzen, dann läuft die Geschichte und in der Zeit vergisst der Zuschauer, dass er im Theater sitzt. Deswegen gibt's auch gar nicht mehr so diese Hinweise darauf. Und am Ende, da fällt's ihm dann wieder ein, als das Stück zu Ende ist. Und er zurückgebracht wird in diese Welt, also in der nochmal die vierte Wand durchbrochen wird.
Das sehe ich nicht ganz so, weil halt zum Beispiel
ist
immer
ja auch
zwischen.
Idee.
Ja, ja, ja. Also das mit dem Theater und so ist, und dem Kammerstil, dem stimme ich zu, vor allen Dingen, weil der auch so, die eben extrem wenig Budget hatten und im Gegensatz halt zum Beispiel jetzt zu den Winnetou-Filmen konnten sie nicht irgendwie auf große Schauwerte setzen und irgendwie krasse Landschaftsaufnahmen oder
aber
so.
Aber immerhin haben sie ein Pferd.
Ein ausgestopftes, ja. Sondern hatten halt irgendwie ein total eingeschränktes Setting, alles nur im Studio gedreht, kaum Außenaufnahmen. Und da haben sie halt eben quasi das Beste draus gemacht, indem sie dieses Studio maximal ausgenutzt haben. Aber es gab halt zwischendurch auch immer wieder so absurde Elemente, die so die filmische Illusion zerstörten. Zum Beispiel hatte ja der Butler die ganze Zeit so einen Beiwagen, so einen Servierwagen, der halt ein Eigenleben hatte, der einfach vor sich hin fuhr, als wäre es halt irgendwie
wie ein Roboter.
Ja, wie ein Roboter oder irgendein Sidekick von ihm. Und halt offensichtlich kein Mensch ihn steuern musste, sondern der fuhr halt einfach mit. Der konnte hergerufen und weggeschickt werden und irgendwie auch bei seiner Rumpfahrerei praktische Jokes machen quasi. Ja, das war halt auch wieder so ein Element, wo sie halt einfach dieses dieses Ideal des möglichst unauffällig inszenieren vollkommen über den Haufen geworfen haben, sondern gesagt, so wirklich so, ja, wir machen Klamauk und wir sind uns dessen vollkommen bewusst und wir drehen da alle Regler auf 11. Mhm. Also das fand ich schon cool.
Ja, also besonders merkwürdig waren tatsächlich diese Schnitte aus der Perspektive des Mörders. Mhm. Also klar, ein Grund, warum wir das so gesehen haben, ist, dass wir halt die Morde miterleben.
Ja.
Ja, also dadurch wird ja die Gefahr auch nochmal irgendwie größer erlebt. Also wir erleben sie mit, ohne dass der Mörder, der ja ziemlich häufig zuschlägt, irgendwie gezeigt werden muss. Mhm. Und wir sehen dann auch nicht, wo er herkommt, weil am Ende lernen wir ja, dass er hauptsächlich sich durch so Geheimgänge und Geheimtüren bewegt hat.
Mhm.
Und das muss uns so nicht verraten werden.
Ja.
Weil sonst käme man wahrscheinlich doch relativ früh drauf, wer es war. Also Geheimgänge spielen ja auch schon so eine Rolle. Aber ein dem Haus fremder Mensch kann die nicht so gut kennen. Alle, ja.
Ja, das stimmt. Darüber habe ich aber gar nicht nachgedacht. Aber du hast vor allen Dingen halt auch noch das weitere Element, dass es halt so ihnen gelingt, uns Action-Szenen oder halt Spannungsszenen zu zeigen, ohne eben den Whodunit aufzulösen, sondern du kannst halt weiter miträtseln und trotzdem sehen, wie da die Leute sterben.
Mhm.
Ich habe einen krassen Themenwechsel. Wenn du magst.
Ja, gerne.
Ich habe so einen ganz interessanten Artikel gelesen, so über eben die Bedeutung der Edgar Wallace-Filme für Deutschland und das war so ein Rundumschlag, war auch ewig lang. Was ich ganz spannend fand, ist, dass sie auch von ihrer Inszenierung erstaunlich, von ihren Drehbüchern, sagen wir so, erstaunlich modern waren, also die Zeit, da, so, wir hatten es ja auch schon so Krimis waren halt eigentlich out zu der Zeit, als sie anfingen, die Edgar Wallace-Filme waren gerade Heimatfilme, der heiße Scheiß, und das war halt alles super altmodisch, und verglichen mit diesem eben vorherrschenden Kino-Erlebnissen in der BRD waren halt zum Beispiel die Protagonisten in den Edgar Wallace-Filmen immer relativ modern. Also die, besonders die Ermittler jetzt so, das waren Stadtmenschen, die, also so quasi Menschen von Welt, die waren immer noch trotzdem immer schön bieder und Schwiegersöhne-Ideale hier. Aber trotzdem waren das jetzt halt nicht irgendwie der Alois von der Alm, sondern das war halt dann schon irgendwie der Mann vom Scotland Yard, der eben weiß, wie der Hase läuft und seine Ermittlungen kompetent führt und mit seinem Trenchcoat da rumläuft, modern gekleidet ist und so. Und auch so die Themen, die verhandelt wurden, zum Beispiel, dass halt interessant ist, dass in jedem Edgar Wallace-Film, so auch hier, es immer um Geld und Intrigen geht. Also das halt irgendwie der Mord immer nur also aufgrund von niederen Motiven, dass es halt irgendwie geht, sich irgendwie Geld anzueignen, stattfindet, und dass das halt auch schon so ein Kommentar eben auf dieses Wirtschaftswunder Deutschland war, wo es halt auch was quasi sehr materialistisch war, wo es halt nur noch ums Geld verdienen und konsumieren ging, und das sind quasi da die Edgar Wallace Filme daraus witzig gemacht haben, so guck hier, die sind alle so gierig, die morden für die schnelle Mark und so weiter und so fort. Oh, das wollte ich da noch einbringen.
Ja, ist interessant.
Mhm. Ich habe auch dann ehrlich gesagt kaum noch was zum Inhalt. Hast du noch was?
Ja, also ich weiß nicht, wie du Inhalt jetzt definierst.
So weit wie möglich.
Ich habe so einen Kritikpunkt an der Story.
Ja.
Ja. Und zwar war irgendwie sehr schnell klar, wer die Ermittlungen übernimmt. Also man muss dazu, sollen wir die Handlung in 5 Sätzen noch machen? Die haben wir schon, ne?
Die haben wir schon. Ja, die sind wirklich 5 Sätzen gemacht. Aber ja, tut aber du kannst trotzdem ja ein bisschen.
Also war halt als im Radio die Nachricht kam, dass die Leute auf diesem Landsitz abgeschnitten sind, vom Rest der Welt, war dann diesen verbliebenen Menschen in dem Haus schon klar, dass sie halt selber rausfinden müssen, wer der Mörder ist, um sich zu schützen. Und Mr. Tanner hat auch gleich vorgeschlagen, solange die Polizei nicht da ist, sollte vielleicht einer von ihnen die Ermittlungen übernehmen. Ja.
Aha.
Er war sich selbst der heißeste Kandidat und keiner hat ihm widersprochen. Und sobald alle damit, also ihr Einverständnis kundgetan hatten, hat er sich gleich schon so in so eine Pose geworfen, die halt auch so aus meinetwegen, also heutzutage sieht zumindest ziemlich klassisch in so Krimis, ja. Also er hat irgendwie sich so halb leger auf ein Bein nur verlagert und hat so die Hand in die Hosentasche genommen. So besonders auffällig war, dass er seine Brille abgenommen, zusammengeklappt und so an die Lippen geführt hat.
Ja.
So nachdenklich, ja. Und mit der gestikuliert hat, als er halt die Leute befragt hat, weil das war natürlich das Nächste, was er getan hat, die zu befragen, so. Und das fand ich halt irgendwie sehr albern, weil das war so, als hätte er sich quasi eine Maske aufgesetzt. Es kann aber natürlich auch gewollt gewesen sein.
Ich glaube schon. Es war so, also es war, glaube ich, dem damaligen Kinopublikum auch vollkommen klar, wer die Ermittlung führt, weil halt Heinz Drache immer die Ermittler ist. Normalerweise war halt dann der Scotland Yard Ermittler und das ist dann hier halt schon so eine Schwäche im Drehbuch. Das ist halt einfach so, er ist halt der Anwalt. So, und warum soll er da jetzt irgendwie großartig einen Mord aufdecken können? Das ist jetzt nicht seine Kernkompetenz. Und nur weil er halt irgendwie der Einzige ist, der nicht zur Familie gehört, das sagen die anderen so, ja, machen Sie mal.
Ich fand halt so die Änderung in seiner Körperhaltung
und
diesen Umschwung in der Gestik, den fand ich halt irgendwie.
Ja, die sind ja auch alle irgendwie total lock. Also klar, also das war, glaube ich, ich glaube, es sind so eine Mischung aus ernst und scherzhaft gemeint. Also insgesamt nimmt der Film, glaube ich, nicht so richtig ernst. Eben ja auch an den anderen Familienmitgliedern so, die wird einer nach dem anderen ermordet, aber so richtig schockiert sind die deswegen nicht.
Nee.
Das ist immer so mehr so ein Kuriosum, dass sie morgens zum Frühstück kommen und es ist schon wieder einer weg. Mhm. Sowas aber auch. Der Butler sagt auch immer so, er möchte endlich mal wissen, für wie viel er morgens decken soll. Mhm. So. Und wird das halt tatsächlich alles total durch den Kakao gezogen und nie irgendwie ernsthaft Spannung oder
ich habe auch keine
Grusel.
Angst.
Ja, genau. Ja. Dieser Grusel, der wird gar nicht inszeniert, sondern wird halt einfach durch Humor die ganze Zeit weggelacht.
Ja, aber besonders Eddie Arendt, das hat einfach total abgebrüht. Der soll irgendwie, der ist als besonders einfältig dargestellt. Ja, und das berührt ihn ja quasi gar nicht, dass seine Leute irgendwie sterben, sondern er beschwert sich eigentlich nur über die Scherereien, die ihm damit machen, ja. Ja, was ich auch komisch finde, ist, dass die Leichen ja in der Kapelle aufbahren.
Mhm.
Ja, deswegen haben sie dann den ersten Verdächtigen, können sie ja dann eben nicht in die Kapelle sperren, da bleibt ihnen ja nur der Kerker,
welch
Zufall. Jedenfalls liegen irgendwann, am Ende sind wir ja da in der Kapelle und dann sieht man da die ganzen Leichen unter Tüchern liegen. Und die müssen ja furchtbar gestunken haben, ja. Ja, weil es sind ja jetzt 6 Tage vergangen. Aber die Lebenden, die da stehen, die scheinen
ja, vielleicht war es doch so kalt, weil nicht geheizt, Winter oder Herbst oder so.
Ja, es ist ja ein Unwetter. Aber
wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so kalt war. Da legst du jetzt schon wieder ein Maß an Realismus an den Film, dem er einfach nicht gerecht werden will. So. Ja.
Ja, und dann sind halt die Figuren, die da alle da sind, auch ausnahmslos schräge Vögel. Bis auf die junge Frau und den Notar, Anwalt, Ermittler.
Aha.
Sonst sind die ja alle so ein bisschen strange, ne?
Auf jeden Fall.
Fällt dir noch jemand ein, der normal ist?
Nee, aber das sollen ja schon so Typen sein, quasi.
Ja, hier, Klaus Kinski ist eigentlich auch noch normal. Ist halt ein Künstler.
Und hat halt einen total durchgeknallten Blick. Und sagt
ja, aber
immer,
der sieht halt so aus.
Hm? Ja, aber er sagt halt auch immer unpassende Sachen. Und
tut er das?
Ja, wie ich schon sagte, mit diesem wo da Tana verliest, das Testament, das erbt, wer 6 Tage und 6 Nächte dann im Haus bleibt, ohne abzuhauen, und dann Kinski erstmal, oder zu sterben.
Ja, damit ist es eine epische Vorausdeutung.
Ja, ja, aber es ist so, als würde ja auch niemand in diese Situation auf die Idee kommen. So, stell dir vor, du bist mit deiner Familie irgendwo an einem verbringsten Wochenende und sagst, na, hoffentlich gehen wir uns nicht auf den Geist über dieses Wochenende. Oder bringen uns um. So, what? Und dann ist ja auch irgendwie, dass sie immer, er ist ja jetzt auch nur der uneheliche Sohn. Da wird jetzt auch so hin und wieder so Kommentare drauf abgelassen, die er dann irgendwie total explizit ausschweift und auch irgendwie rum Szenen macht und so. Also er ist schon irgendwie bekloppt.
Ach so, da ist noch der Arzt. Der stirbt, glaube ich, relativ früh.
Ach, der ja, ist wirklich ja, auch eher so ein normaler. Der auch verdächtig ist und bis er stirbt.
Genau.
Wo ich auch noch meinte, so total dumm von dem Mörder, weil da haben sie einen Falschen, den sie verdächtigen, und was macht der Mörder? Erstmal den umbringen.
Ja.
Aber wir kriegen.
Wo der ja eh nicht erbberechtigt ist.
Der Arzt.
Ja.
Ja, also und wir kriegen ja später auch mit, dass der Mörder nicht so zurechnungsfähig ist.
Ja, genau, das ist ja ein Psychopath. Der
nee, Psychopath ist ja falsch, jetzt mal, um so klug zu scheinen. Psychopath ist ja jemand, der unfähig ist, Empathie zu empfinden. Und der, ja, das schon, aber sein Bild ist eher, dass der irgendwie eine Psychose hat oder irgendwas in der Art. Also, dass er Realität unter Realitätsverlust leidet.
Ja, ich dachte, der mordet aus Freude daran.
Nee, der mordete doch immer, wenn die Leute irgendwie doof zu ihm waren oder was Dummes gesagt haben. Nee. Siehst du mal, das.
Nee, der mordet erst, also einerseits, damit er halt dieses ganze Geld erbt.
Aha.
Wahrscheinlich. Und weil er halt total durchgeknallt ist, weil es ihm irgendwie nichts ausmacht. Oder sogar Spaß macht.
So hatte ich das nicht verstanden.
Wie hattest du es nochmal verstanden? Warum?
Ja, wegen des Geldes und dass er dann aber immer die Leute umbringt, die ihn in irgendeiner Form gestört haben. Also seine Mutter bringt er doch zum Beispiel am Ende um, als die irgendwas Doofes gesagt hat. Und ja, davor auch schon. Ich weiß nicht, ist der. Ach, ich bring's so durcheinander. Ich glaube, der Urwaldforscher oder sonst irgendwer. Also, keine Ahnung. Müssen. Naja, es ist. Ist
wir müssen ihn nochmal anschauen.
Ja, wahrscheinlich. Aber möglicherweise ist es halt auch nicht so durchgedacht, dass ich großartig Gedanken gemacht wurde, was der jetzt für ein Motiv hat. Oh. Sonst noch was?
Ja, ich dachte gerade, ich könnte den Film auch nochmal angucken. Also ich fand den echt total lustig so.
Ja, sehr kurzweilig.
Ja.
Da kommen wir gleich zur Bewertung. Inhaltlich noch was hinzuzufügen.
Mir ist nur gerade noch eingefallen, dass ja auch noch der dass irgendwie so ein Geselle oder wie ein Knecht dabei ist. Der wird umgebracht, weil er, glaube ich, den Mörder einmal sieht, da in dem Dampfbad.
Der wird ja erhängt aufgefunden. Nee, da wird vermutet, dass er Komplize war und auch irgendwie Leute umgebracht hat und dann mit der Schuld nicht mehr leben konnte und sich deswegen selbst erhängt hat.
Stimmt. Ja. Das fand ich echt ganz witzig, dass Klaus Kinski ihn als sein Modell genommen hat. Ich fand auch die Zeichnungen und die Skulptur und dann der Torso fand ich echt auch gelungen. Ja. Und ich fand es auch ganz lustig, dass sie die ganze Zeit dachten, Klaus Kinski sei drogenabhängig, und am Ende stellte sich raus, dass er Diabetiker war.
Ja, das war ein überraschender Twist. In der Tat.
Ja, sonst weiß ich tatsächlich auch nicht mehr so viel zu sagen. Also, könnte die Geschichte komplett nacherzählen, aber ja, nö.
Nee, dann schließe ich es ab mit ein paar Fakten zur Rezeption. Der Film wurde ursprünglich ab 16 Jahren freigegeben, wahrscheinlich wegen der ganzen Morde aus niederen Motiven. Im Fernsehen kam er dann in einer stark gekürzten und 4:3 Variante heraus, nicht mehr im Breitbildformat. Was? 1991 kam dann noch mal eine gekürzte Version ab 12 in die Kinos? 1991? Ich glaube, das ist ein Tippfehler. Wahrscheinlich 1991. Nee, der Film ist ja nicht von 1991. Anyway, später kam noch eine gekürzte Version ab 12 in die Kinos. Er hatte 1,9 Millionen Zuschauer in Deutschland und damit vergleichsweise wenig für einen Edgar Wallace-Film. Andere Filme waren da populärer. Quentin Tarantino hat mal Alfred Vorer hat sich mal als Alfred Vorer-Fan geoutet und sagte, Alfred Vorer ist ein Genius. Aber das hatten wir auch in unserer Folge mit Dennis, dass Quentin Tarantino einfach alles guckt und aus allem irgendwas rausholt.
Aber wenn er ihn noch als genial bezeichnet, das ist ja vielleicht schon was Besonderes.
Ja. Jetzt noch allgemein zu den Edgar Wallace-Filmen. Es gab so immer mal wieder Versuche, später die Reihe wieder aufleben zu lassen. Mhm. Da war vor allem irgendwie hat RTL, glaube ich, mal versucht, oder hat er sogar mehrere gedreht, aber dann waren die ersten bei der Ausstrahlung schon so ein Flop, dass nicht mal alle liefen. Und dann eben berühmt war so Anfang der 2000er, ich habe mir das genaue Datum jetzt nicht aufgeschrieben, die Parodie der Wichser von Kalkove.
Ich habe das nicht gesehen.
Ich weiß nicht, war Bully Herbig da auch dabei?
Das war so die Zeit von Bully Herbig.
Kann gut sein, aber also Kalkove war dabei und ich glaube Bastian Pastewka und weiß nicht wer. Also so deutsche Comedians haben da eben. Und da gab es noch einen zweiten Teil, ich hieß einfach nur Der Wichser 2. Ich habe den ersten gesehen, ich fand ihn unglaublich schlecht. Ich konnte nicht den Hype nachvollziehen, wo auch irgendwie Freunde von mir den echt gut fanden, aber ich fand ihn echt nur kacke. Teil 3 war geplant, kam aber nie zustande. Ja, so viel zur Rezeption. Bleibt noch die Bewertung. Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wie viele Punkte hat da nicht der Wichser, sondern das indische Tuch verdient?
Wie viel gibst du denn? Kannst du mal anfangen?
Ich fand den ganz kurzweilig. Ich würde den auch nochmal wiedersehen. Hab zwar jetzt irgendwie so ein bisschen die außergewöhnliche Inszenierung gelobt, aber es war jetzt halt verglichen mit anderen auch nicht ein Meilenstein. Die Dialoge waren albern und lustig, aber
die sexistische großartig. Szene.
Das müsste man aber auch irgendwie im Kontext der Zeit sehen. Da kann man sich. Also es ist natürlich kacke. So, es gab so eine Szene, wo Tanner irgendwie durch einen der Geheimgänge geht und dann in einem Zimmer der Frau landet und sie dann halt bespannt, wie sie sich auszieht. So, natürlich ist das vollkommen indiskutabel, aber es ist halt auch irgendwie. Da gibt es auch Schlimmeres, sag ich mal. Also für 1963, was sagte ich so. Ist jetzt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe dem nicht so viel, aber auch nicht so wenig. Sag mal, 71 Punkte.
Ah, das ist auch schon ziemlich viel.
Wow, es ist so ganz nett, ist die Rubrik.
Er ist ja auch irgendwie ein bisschen zeitlos, ne? Ein bisschen.
Ja, offensichtlich, wenn wir ihn hier 50 Jahre später gucken können und uns immer noch dran freuen.
Ja. Aber ich hätte ihn trotzdem mehr so in den 60er-Punkte-Bereich geschickt. Ja. Ich habe auch tatsächlich Lust, aber auch noch mehr von seinesgleichen zu sehen.
Noch mehr Edgar Wallace-Filme?
Ja.
Nur dann?
65 Punkte.
Na gut. Dann haben wir es.
Yes.
Vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Mich hört ihr hier bald schon wieder im Follow Prairie. Und vielleicht, also auch noch Gäste, und vielleicht können wir ja Paula überreden, dass sie auch noch mal so die ein oder andere Kurzfolge mitmacht.
Wenn es nur eine Kurzfolge ist.
Dann genau, und früh ins Bett kommst und dafür tolle Filme gucken kannst. So. Ja. Ich glaube, da ist der ein oder andere Film dabei, wo du auch geil drauf bist.
Ja, also den einen weiß ich schon mal.
Na dann, bis dahin sagen wir tschüss.
Ciao.
Man hört sich.